Fröhrli. Ja, alles beginnt mit Eseln. So habe ich es angekündigt per WhatsApp für die, die das erhalten haben. Und das war das Versprechen für die heutige Geschichte aus der Bibel. Ja, und da steigen wir doch gerade ein, was es denn damit auf sich hat. Diese Geschichte findet ihr im ersten Buch Samuel, Kapitel 9 und 10. Im Gebiet des Stammes Benjamin lebte ein wohlhabender und angesehener Mann namens Kisch. Kisch hatte einen Sohn mit Namen Saul. Im ganzen Land sah niemand so gut aus wie er. Saul war stattlich und kräftig gebaut und einen Kopf größer als alle anderen Israeliten. Eines Tages liefen die Eselinnen seines Vaters davon. Da befahl Kisch seinem Sohn, mach dich mit einem der Knechte auf die Suche nach den Eselinnen. Die beiden durchstreiften das Bergland von Ephraim und die Gegend von Schalisha, doch ohne Erfolg. Dann suchten sie die Gegend von Schalim ab, fanden die Tiere aber nicht. Auch im Gebiet Benjamin waren die Eselinnen nicht zu sehen. Das Vermögen ist entlaufen. Es heißt, dieser Vater Kisch war wohlhabend und angesehen. Und eine Herde Eselinnen war ein Teil der Grundlage dieses Familienvermögens. Und jetzt stell dir vor, es gab keine Bank, das war eben bewegliches Vermögen, buchstäblich, und das macht sich selbstständig. Eine Katastrophe für die Familie. Und Saul, der Sohn, soll es richten. Ein, wie er beschrieben wird, Adonis von Mann. Der würde wahrscheinlich auf jedem Hochglanzprospekt unserer Zeit standhalten. Das ist so der Anfang dieser Geschichte. Das Vermögen macht sich selbstständig. Der Vater schickt seinen schönsten, größten, mächtigsten und liebsten jungen Mann los, um diese Esel zu suchen. Als sie schließlich in die Nähe von Suf kamen, sagte Saul zu seinem Knecht, den er doch dabei hatte, komm, lass uns nach Hause umkehren. Sicher macht sich mein Vater inzwischen mehr Sorgen um uns als um die Eselinnen. Doch der Knecht wandte ein, warte noch. In der Stadt da oben wohnt ein Prophet. Er genießt hohes Ansehen beim Volk, denn alles, was er sagt, trifft ein. Komm, lass uns doch zu ihm gehen. Vielleicht kann er uns sagen, wo wir die Tiere finden. Ja, aber was sollen wir ihm denn mitbringen, entgegnete Saul. Unsere ganzen Vorräte sind aufgegessen und auch sonst haben wir nichts dabei, was wir ihm schenken könnten. Doch, ich habe noch ein kleines Silberstück in der Tasche, sagte der Knecht. Das will ich dem Propheten geben, damit er uns zeigt, welchen Weg wir gehen sollen. Also, der Saul war ja nicht ganz alleine unterwegs, er hatte noch seinen Knecht dabei. So quasi als Sherpa des Adonis war er mit von der Partie. Und der Saul hat noch recht schnell aufgegeben, wobei, ich muss sagen, sie sind sicher ein paar Tage unterwegs gewesen und haben überall nachgefragt nach diesem entlaufenen Reichtum, nach dem Gut des Vaters, was ja auch Gut des Sohnes ist, weil er ja sein Erbe ist. Wie könnte man jetzt hier sagen, Adonis versagt, der Knecht bezahlt? Auf jeden Fall ist dieser Knecht mit seiner Münze mehr als Gold wert und die Geschichte nimmt ihren Lauf. Einverstanden, meinte Saul, gehen wir. So schlugen sie den Weg zur Stadt ein, um den Propheten aufzusuchen. Als sie die Straße zur Stadt hinaufgingen, kamen ihnen ein paar Mädchen entgegen, die gerade Wasser holen wollten. Die zwei Männer fragten sie: Wisst ihr, ob der Seher in der Stadt ist? Früher wurden die Propheten nämlich Seher genannt. Wer damals etwas von Gott wissen wollte, sagte: Komm, wir gehen zum Seher und fragen ihn. Die Mädchen antworteten: Ja, er ist da. Gerade ist er zum Opferfest gekommen, das heute gefeiert wird. Wenn ihr euch beeilt, trefft ihr ihn noch in der Stadt, bevor er zum Hügel hinaufsteigt, auf dem das Opfer dargebracht und das Festessen gehalten wird. Alle warten mit dem Essen auf ihn, denn erst wenn er das Mahl gesegnet hat, dürfen die Gäste essen. Geht nur in die Stadt, ihr habt wirklich Glück, dass ihr ihn gerade heute dort antrefft. Ja, und da keimt doch Hoffnung auf. Diese Geschichte, die so langsam mühsam wird für Saul, sie nimmt eine Wendung. Sein Knecht, der interveniert und ihm Hoffnung macht, und diese Hoffnung wird bestätigt. Seht, der Prophet ist in der Stadt, ihr habt großes Glück, denn das ist nicht immer der Fall. Da gingen die beiden weiter zur Stadt hinauf, am Stadttor begegnete ihnen Samuel, der gerade unterwegs zur Opferstätte war. Der Herr hatte Samuel schon einen Tag zuvor gesagt: Morgen um diese Zeit werde ich einen Mann aus dem Gebiet Benjamin zu dir schicken. Ihn sollst du zum König über mein Volk salben. Er wird Israel von den Philistern befreien, denn ich habe die Not meines Volkes gesehen und seinen Hilfeschrei gehört. Da kommt auf einmal eine ganz neue Komponente in diese Geschichte. Eine andere Sicht. Die Sicht des Samuels, des Propheten, des offensichtlichen Sehers oder in diesem Fall Hörers auf Gottes Wort. Samuel. Die Geschichte nimmt eine Wendung und wir erhalten eine Ahnung, was jetzt kommt. Auf einmal macht alles irgendwie mehr Sinn. Und als Leser können wir das sehr schnell dann zusammenbringen. Da ist einer, der hält die Dinge in der Hand und lenkt, unsichtbar, aber doch klar. Er bringt Umstände und Zusammenhänge auf eine Linie. Darum lesen wir jetzt weiter in dieser Geschichte, die mich immer wieder fasziniert. Als nun Saul durch das Stadttor kam, sagte der Herr zu Samuel: Sieh, das ist der Mann, von dem ich gestern gesprochen habe. Er soll über mein Volk herrschen. Noch beim Tor ging Saul auf Samuel zu und fragte ihn: Kannst du mir sagen, wo hier der Seher wohnt? Ich selbst bin der Seher, antwortete Samuel. Kommt doch mit mir zur Opferstätte hinauf. Es ist mir eine Ehre, euch heute als meine Gäste zum Festessen einzuladen. Und morgen früh werde ich dir alle deine Fragen beantworten. Und dann könnt ihr weiterziehen. Und wegen der Esel, die vor 3 Tagen verschwunden sind, brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Sie sind gefunden. Außerdem gehört alles Wertvolle in Israel ohnehin dir und deinen Verwandten. Erstaunt erwiderte Saul: Ja, wie kommst du darauf? Ich bin doch nur ein Benjaminiter, ich gehöre zum kleinsten und unbedeutendsten Stamm Israels. Und meine Sippe ist eine der kleinsten von ganz Benjamin. Saul ist leider nicht der Leser seiner eigenen Geschichte. Wie könnte er auch? Das sind wir auch nicht. Sondern er steht mittendrin. Und er sieht weder, was kommt, noch hat er den Zusammenhang mit dem, was dieser fremde Prophet ihm jetzt sagt. Es ist alles sehr verwirrend. Er weiß nicht, was da wirklich vor sich geht. Und ich denke, jetzt sind wir so ganz auch im Pfingstgeschehen angekommen, wo der Heilige Geist Gottes Menschen berührt und auf Menschen kommt, und kaum einer versteht das zu deuten. Das war in der Pfingstgeschichte so, wie wir sie in Apostelgeschichte 2 lesen. Nur einer hatte den Überblick, weil Gottes Geist es ihm aufzeigte. Und dann hielt dieser Petrus, der den Überblick hatte, eine durchschlagende Predigt. Und es bekehrten sich an einem Tag Tausende von Leuten zu Jesus Christus. Eine spannende Sache. Und der Petrus hat damals zu den erstaunten Leuten gesagt, die auch nicht wussten, wie ihnen geschieht, hier erfüllt sich, was Gott schon durch den Propheten Joel vorausgesagt hat. Bei ihm heißt es, in den letzten Tagen, spricht Gott, will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden, eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Allen Männern und Frauen, die mir dienen, will ich in jenen Tagen meinen Geist geben. Und sie werden in meinem Auftrag prophetisch reden. Und wer dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist ein Auszug aus dieser Pfingstpredigt des Petrus. Gott öffnet den Himmel und Neues beginnt. Gott wohnt nun direkt im Menschen, der glaubt, im Menschen, der glauben will, der sich öffnet für diese Realität vom Reich Gottes, das unsichtbar, aber doch wirksam, kraftvoll hier ist. Und das bewirkt Rettung von Sünde und Tod. Davon spricht auch schon der Prophet Hesekiel. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben, sagt Gott der Herr. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Das sind also nicht Worte von Thierry Garrel, dem Herzspezialisten. Er könnte den ersten Teil vielleicht ein bisschen mithelfen, aber er hätte keine Ahnung, was es bedeutet, ich will euch meinen Geist geben. Und das steinerne Herz ersetzen mit einem lebendigen Herzen. Und wir spüren ja bei diesen Aussagen, es geht da um eine Veränderung der Person. Niemand von uns kann das in irgendeiner Form bei jemandem bewirken. Leute fragen ja manchmal, willst du mich bekehren? Dann sage ich, ja, ich möchte schon, aber ich kann nicht. Das musst du selber tun. Niemand von uns kann so viel Einfluss nehmen, außer dann ist es irgendwie eine ungesunde Abhängigkeit, die da angestoßen wird, dass Menschen sich absolut verändern. Dass das Herz erneuert wird, dass der Mensch von innen her, wie es in der Bibel heißt, eine neue Kreatur wird. Nur der schöpferische Geist Gottes kann das. Und er tut es. Und darum geht es. Jesus sagt in Johannes 16, es ist gut für euch oder besser für euch, wenn ich gehe, sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. An meiner Stelle. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Jesus nimmt hier Bezug auf den Pfingsttag. Und wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er hört. Auch was in der Zukunft geschieht, wird er euch verkünden. So wird er meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Was der Vater hat, gehört auch mir, und deshalb kann ich mit Recht sagen, alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Wer ist dieser Geist Gottes? Es ist der Geist von Jesus. So, nicht ein Geist, der da irgendwie durch den Keller wabert und uns Angst macht, sondern es ist das Denk- und Fühlzentrum, die Persönlichkeit und alles, was eigentlich zu Jesus auch gehört. Und der schöpferische Geist, der Geist von Jesus, durch ihn kommt Jesus quasi statt als Person, die ich vor mir habe, direkt in einen jeden von uns, die wir glauben. Er ist der Helfer und Tröster, der uns innerlich aufhilft, wenn wir Mühe haben, der uns in die Wahrheit Gottes führt und uns aufschließt, wer Jesus ist, der uns die Augen öffnet, damit wir erkennen, der Vorhang ist tatsächlich in diese zwei Teile geteilt, der uns trennt von Gott selbst, sodass wir ihn als lebendigen Sohn Gottes erkennen und glauben können. Er ist der Herzenserneuerer. Er ist der Ruach, der Schöpfergeist und das Schöpferwort Gottes. Eine spannende Sache. Und in Römer 8 lesen wir, dass alle, die sich vom Geist Gottes regieren lassen, Kinder Gottes sind. Und dass Gott, das Geist selbst, uns die innere Gewissheit schenkt oder gibt, dass wir Gottes Kinder sind. Und das ist, was der Heilige Geist in uns bewirkt. Er öffnet quasi die Tür und macht uns sicher, dass wir in die Familie Gottes gehören. Ein Gotteskind sein bedeutet, du bist gut genug. Gut genug, in seinen Augen zu sein, vor Gott zu treten. Gut genug, dass du angenommen bist, dass du volles Recht hast bei ihm. Du darfst ihm alles sagen und er hört immer zu. Du bist gut genug und keiner soll dir das ausreden. Der Geist schafft dir Gewissheit davon in deinem Herzen und du darfst es annehmen und glauben. Gut genug durch Jesus Christus, das wird durch seinen Geist zur Gewissheit und gibt ein Fundament für Glauben und fürs Leben. Denn oft genug sagt man uns ja, du bist nicht gut genug. Auch in der Heilsarmee ist es manchmal, ja, das ist jetzt nicht gut gelungen oder hast du einen Formfehler gemacht oder hier könnte man das noch verbessern und so. Aber das sind so menschliche Sachen, aber in Gottes Augen, egal was du für menschliche Fehler vielleicht machst, bist du immer gut genug. Lass dir das von niemand nehmen und das kann dir es auch niemand nehmen. Das ist, was Gottes Geist in uns bewirkt. Der Engel spricht zu Zacharias, als er die Geburt von Johannes dem Täufer und damit auch vom kommenden Messias ankündet. Dieser wird erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Propheten Elia das Kommen Gottes vorbereiten. Er wird dafür sorgen, dass die Eltern sich wieder mit den Kindern versöhnen. Und die Ungehorsamen werden wieder danach fragen, wie sie Gottes Willen erfüllen können. Und so wird er das ganze Volk darauf vorbereiten, den Herrn zu empfangen. Versöhnung und neue Grundlagen. Diese Engelsworte an Zacharias sind in Erfüllung gegangen. Wenn einer es schafft, dass Menschen sich wieder einander zuwenden, dann er. Und oft kann man es nicht beschreiben. Er ist der Wundertäter mitten unter uns. Mitten in meiner, in Sauls und in deiner Geschichte. Er möchte es zum Guten wenden und schafft völlig veränderte Grundlagen. Manchmal merke ich es noch nicht. Es ist wie bei diesem Bibelwort von Jesaja, Gott tut Großes unter uns, merkt ihr es denn nicht? Ich will ein Mensch sein, der versucht, offene Augen zu haben und ich will ein Teil von diesen Dingen sein. Und das sind wir, weil wir auf Jesus schauen. Und dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wir wissen ja nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott wirklich gefallen kann. Soll ich nun auf Hochdeutsch beten? Soll ich auf Berndeutsch beten? Oder soll ich die Hände falten? Kann ich die Augen offen lassen? Muss ich niederknien? Muss ich ein äußeres Zeichen machen? Muss ich ein Opfer bringen? Gottes Geist tritt für uns ein. Er bittet für uns mit einem unaussprechlichen Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. und er vertritt uns dort vor Gott. Sogar mit den Anliegen, die wir nicht einmal formulieren können. Das ist, was Gottes Geist tut. Und dann ist das etwas Großartiges. Das Kinderlied, wenn ich nicht mehr weiter weiss, bete still für mich, lieb Gott, du kannst helfen, nichts ist schwer für dich, bringt das auf den Punkt. Gottes Geist vertritt meine Anlegung, meine Anliegen vor Gottes Thron als persönlicher Fürsprecher, als Anwalt meiner Sache. Und da geht es nicht um Autos oder Reichtum, um Eselinnen, die sind nicht wichtig, sondern es geht hier um das Herz, um das, was uns wirklich ausmacht als Mensch. Keiner kann bekennen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht den Heiligen Geist hat. Dem einen schenkt er im rechten Augenblick das richtige Wort, ein anderer kann durch denselben Geist die Gedanken Gottes erkennen und weitersagen. Der Heilige Geist wirkt Glauben und er beschenkt uns mit Fähigkeiten, die wir nicht von uns aus haben. Er schenkt Erkenntnis, er schenkt Durchsicht manchmal, wo es nötig ist. Er schenkt Glauben, um über das hinaus zu glauben, was unsere Kraft noch zulässt. Er schenkt uns alles, was wir brauchen, so sagt es uns Gottes Wort zu. Und dann kennen wir doch diesen Vers auch. Lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Naja, wer möchte das nicht so? Nur das Problem ist, dass die selbstsüchtigen Wünsche immer wieder schneller aufploppen, als uns lieb ist. Dass wir viel lieber danach leben, als das andere ist uns immer ein bisschen unbekannt. Und wir haben lieber manchmal das bekannte Unglück als das unbekannte Glück. Und deshalb ist das so eine Sache. Gottes Geist ist aber nicht ein Selbstläufer und er will uns nicht zu privaten Selbstverwirklichern machen. Sein starkes Wirken, sein Führen, Helfen und Trösten, sein Vergewissern verlangt nach einer entschiedenen Antwort. Es ist aber in aller Entschiedenheit eine Antwort, die nur eines hervorbringen kann, eine Demut, ein Bewusstsein meiner Stellung vor Gott. Ich habe nichts zu bringen, ich habe alles, was ich brauche, nur von ihm. Das fängt mit dem Leben an und dann kommen all diese Sachen, die ich brauche, damit ich glücklich bin. Ein neues Herz. Erfülle mich, damit du groß in mir wirst. Und nur so kann dann das Folgende auch greifen. Und es bringt Blüte in unserem Leben hervor, in deinem Leben. Der Geist Gottes bringt in deinem und unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe und Freude und Frieden. Wie schön wäre es, wenn diese Welt erfüllt wäre von diesem Gut. Geduld und Freundlichkeit und Güte. Schau nur mal im ÖV, wie es zu und her geht, wenn Leute ein- und aussteigen oder einen Sitzplatz ergattern wollen. Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Gottes Geist bringt das alles als Frucht oder als Blüte in uns hervor. Es sind nicht diverse Früchte, die man so multiple choice, ich nehme ein bisschen Frieden und ein bisschen Freude und ein bisschen Selbstbeherrschung, das könnte ich auch noch brauchen, sondern es wächst als Gesamtheit. Und es ist ein Geschenk, das Gott in unser Herz legt. Und darum finde ich immer, ich hatte das schon in meinen biblischen Unterrichtsjahren, man hat dann diese Traube gezeichnet und die Früchte und so. Es sind nicht Früchte. Es ist das Bild von den Trauben, ist hier etwas verfänglich. Es bringt die ganze Fülle dieser Frucht an einem Trieb im selben Menschen hervor. Nicht einzelne Dinge. Und das finde ich etwas Wichtiges. Gott arbeitet in seiner Gesamtheit an mir, an meinem ganzen Menschen, wenn ich bereit bin und offen bin, dass er wirken kann. Eben, es braucht dann auch ein Stück Demut. Zurücktreten von meiner Stärke, die ich manchmal meine zu haben, hin zu dem, dass ich sage, hilf mir, dass ich besser werde nach deinem Willen. Du denkst vielleicht, ja gut, das ist bei mir nicht immer gerade so sichtbar. Und das ist auch richtig so. Deshalb ist es wichtig, dass wir wie beim Auto immer wieder zur Tankstelle fahren und den Tank auffüllen, unser Leben ihm erneut hingeben dürfen. Ich mute euch heute viele Sachen zu, ich weiß es. Man kann dann die Predigt, wer will, auch schriftlich haben. Das ist der Vorteil. Ja, es muss durchaus Folgen haben, wenn Menschen an Jesus Christus glauben. Es kann nicht einfach sein, dass jemand sein Bekenntnis wechselt und sagt, ja, ich war vorher Muslim oder ich war vorher Atheist und so. Und jetzt, ja, jetzt sage ich halt, Jesus Christus ist der Herr. Und alles ist gleich. Das geht nicht, das habe ich noch nie gesehen. Und wenn das jemand so hält, dann hat er keine Ahnung, von was er spricht. Es geht nicht um die Idee von Christus, sondern es geht um den, der real gelebt hat, der wirklich für mich gestorben ist, der aber auch auferstanden ist und in den Himmel gefahren ist und allen, die glauben wollen, seinen Geist sendet. Der Heilige Geist ist keine private Kraft für mich allein, damit ich mich rühmen kann, ha, wenn ich bete, dann bewegt Gott seinen Arm. Oder wenn ich bete und ich gebiete, dann passiert etwas in der unsichtbaren Welt. Ich kann das. Ein gefährlicher Weg. Es funktioniert tatsächlich, aber ich denke nicht, weil diese Leute so von sich überzeugt sind, sondern weil Gott mit dem, der das Gebet empfängt, etwas vorhat. Und das ist etwas anderes. Es geht nicht um mich, um das, was ich begriffen habe oder proklamieren kann, sondern dass der Heilige Geist die Kraft meines Lebens wird. Sie macht mich demütig. Demütig genug, dass ich sehe, dass andere Menschen auch da sind. Demütig genug vor Gott, um immer wieder zu ihm zu kommen und von ihm zu empfangen. Demütig genug, um mich nicht über andere zu erheben. Sie vergewissert mir diese Kraft, dass es den mächtigen Gott gibt, den einen, der dir und mir zugewendet ist und bleibt, dass er uns beschenkt und befähigt, sogar mal etwas Großes zu tun, das wir nicht so erwartet hätten, weil es in seinem Plan liegt und dazu kann er dich und mich gebrauchen. Überraschenderweise, vielleicht wissen wir es nicht einmal, aber er tut es. Immer ist er der Handelnde, der Mächtige, der Souveräne. Ja, wir brauchen Erfüllung durch seinen Geist, damit wir bestehen können, damit unser Herz zur Ruhe kommt, damit wir den Konkurrenzkampf auch ablegen können oder dem unnützen Drang, Gott in irgendeiner Weise auf irgendeine Form durch eine Form gefallen zu können. Er kommt auf Einladung. Ja, er ist schon da. Und dann erfüllt er uns. Er verändert den Lauf unserer Lebensgeschichte. Und er verändert die Einstellung unseres Herzens. Da, wo es hart war, kann es weich und lebendig werden. Es kann wieder fühlen und es nimmt einen anderen Lauf mit unserem Leben. Ich komme zurück zur Saul-Geschichte. Oh, das lasse ich noch ein bisschen. Ja, Gott offenbarte Samuel schon im Voraus, dass da einer zu ihm kommt und hat den Propheten darauf vorbereitet, nicht aber den Saul. Der wusste nicht so recht, was mit ihm geschieht, aber weil Gott ja wusste, was der Saul für ein Mensch ist, hat er ihm den Knecht mit auf den Weg gegeben, der mit seiner Münze, mit seinem Groschen da, ihn ermutigt hat, bleib dran, du bist auf der richtigen Spur. Er hat diese Mädchen vorbeigeschickt, oder dass sie ihnen bestätigen konnten, ja, der Seher ist in der Stadt, und hat so auch weiter geholfen, diese Dinge zusammenzubringen, dass der Saul auf dem Weg blieb und zum Ziel kam. Tatsächlich ist es dann so, dass der Saul mit seinem Knecht in die Halle geht und dann das Fest seinen Platz nimmt. Und da heißt es, Samuel befahl dem Koch, bring mir nun das Fleisch herbei, das du zurückbehalten solltest. Und da holte der Koch eine saftige Keule und gab sie Saul. Das ist für dich, sagte Samuel, lass es dir schmecken. Ich habe es schon für diesen Augenblick beiseite legen lassen, als noch kein Gast hier war. So hat Gott den Propheten vorbereitet und er hat gehandelt, weil er den Geist schon hatte. Und der Saul wird beschenkt von dieser Großzügigkeit und es kommt ihm alles ein bisschen nicht spanisch, vielleicht aramäisch oder griechisch vor oder hebräisch oder was auch immer. Auf jeden Fall hat er die Welt nicht so ganz begriffen. Und so war Saul an diesem Tag Samuels Gast und dann brachen sie auf. Muss ich noch schauen, wo ich das dritte Blatt habe. Genau, und jetzt kommt nur ganz kurz. Samuel nahm dann unterwegs den Ölkrug und salbt den Saul zum König. Im Auftrag des Herrn habe ich dich nun mit diesem Öl gesalbt. Und er sagt ihm, du wirst König über Israel sein und bestätigt noch einmal, die Eselinnen, die du gesucht hast, sind gefunden. Dein Vater ist jetzt um euch besorgt und fragt sich, wie soll ich nur meinen Sohn wiederfinden? Und dann sagt er ihm, wenn du dann zur großen Eiche von Tabor kommst, werden dir drei Männer begegnen. Sie sind unterwegs nach Bethel, um Gott Opfer darzubringen. Einer von ihnen trägt drei junge Ziegenböcke, ein anderer drei runde Brotlaibe und der dritte hat einen Schlauch Wein dabei. Sie werden dich freundlich grüßen, dir zwei Brote anbieten, die du ruhig annehmen kannst. Dann wirst du nach Gibea kommen, wo Wachposten der Philister, also der Feinde, stehen. Gleich am Stadtrand begegnest du einer Gruppe von Propheten. Sie kommen gerade von der Opferstätte auf dem Hügel herunter. Ihnen voran gehen Leute, die auf Harfen, Tamburinen, Flöten und Lauten spielen. Die Propheten selbst werden dazu weissagen. Und der Geist des Herrn wird über dich kommen und du wirst wie sie Prophezeiungen aussprechen, die Gott dir eingibt. Von da an wirst du ein ganz anderer Mensch sein. Wenn alle diese Zeichen eintreffen, dann zögere nicht lange. Tu einfach, was dir nötig erscheint, denn Gott steht dir bei. Und da heißt es, da veränderte Gott ihn tief in seinem Herzen. Und alles, was Samuel vorausgesagt hatte, traf noch am selben Tag ein. Das ist, was passieren kann, wenn Gott Regie führt. Wenn sein Geist Menschen bewegt, vielleicht erhalten wir nicht immer so detaillierte Anweisungen, ist aber auch nicht immer nötig, aber wenn Menschen beginnen, auf sein Wort zu hören, wenn sie ihr Herz öffnen für sein Reden und dann auch tun, was sie gehört haben. Wenn sie Menschen dahin führen können, dass da einer mehr Gottes Größe erkennt und selbst beginnt zu weissagen. Also, wenn auch manchmal alles nur mit einem entlaufenen Esel beginnt, wenn das eigene Vermögen vielleicht davonläuft oder das Erbe, wo Gott im Spiel ist, gibt es immer wieder wundersame Wendungen. Auch in deinem Leben ist das möglich. Und ist es so. Und darum darfst du und darf ich ihn bitten. Gott, Jesus Christus, den Heiligen Geist, komm in mein Leben von Neuem und lass in mir deine Fülle wachsen. Wir beten.